Zu Gast im Studio jetzt Vanessa und André vom Chathallen-Team. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Tag.
Hallo zusammen.
Das Generate Festival für elektronische Künste steht vor der Tür. Am kommenden Freitag beginnt es in der Chathalle, aber natürlich auch in 4 weiteren Spielorten. Vanessa, du bist zum ersten Mal hier jetzt und noch relativ neu im Generate-Team. Wie hat es dich hier dazu verschlagen? Wie kamst du dazu?
Also ich bin dabei seit Juni im Team und ich studiere in Tübingen Kunstgeschichte. Also es ist irgendwie naheliegend, in der Richtung auch was zu machen. Und ich habe vorher schon Praktika gemacht in anderen Institutionen und wollte mich jetzt mal an so einem Festival vor allem probieren und fand das Programm und generell die Institution Chathalle sehr interessant und dachte, ich probiere es mal aus.
Hast du dich beworben oder gab es eine Ausschreibung dafür auch? Oder?
Ich habe Christian eine E-Mail geschrieben einfach und auch prompt eine Antwort bekommen. Dann haben wir uns getroffen auf einen Kaffee, haben drüber gesprochen, was so die Vorstellungen sind von beiden Seiten und ja. Damit hatte sich das dann eigentlich schon.
Und wie bist du auf die Chathalle hatte ja dann zu in der Zeit eigentlich? Wie hast du dann von dem Programm erfahren?
Also ich bin Tübingerin und bin auch hier aufgewachsen und dementsprechend hat mir die Chathalle schon vorher was gesagt. Und ich habe mich im Internet einfach mal umgeschaut, was es in Tübingen so für Möglichkeiten gibt. Und da gibt es ja leider nicht so viele. Und dann dachte ich, ich probiere es da mal aus. Und es hat funktioniert.
Von der klassischen Kunstgeschichte zum Festival für elektronische Künste ist es natürlich dann schon, glaube ich, ein größerer Schritt, als man meinen könnte. Wie verkraftest du den?
Also es hat jetzt nicht wirklich was mit dem zu tun, was ich im Studium konkret mache, aber gerade das finde ich ganz interessant. Also weil es einfach von der Organisation und von dem, was man machen darf und kann, im Team mal was ganz anderes ist und man einfach auch Erfahrungen machen kann, die man an anderen Orten, glaube ich, nicht unbedingt machen kann. Und das finde ich sehr stark, muss ich sagen.
Ja, die ersten paar Monate hast du jetzt da schon reingeschnuppert, noch vorm Festival natürlich, kann man noch, aber was kannst du bisher sagen über die Arbeit da?
Also es ist natürlich auch viel dem geschuldet, dass es mit der Halle und mit den Finanzen immer nicht ganz so einfach ist. Aber ich finde es bewundernswert, was man draus macht. Also dass die Möglichkeiten, die man hat, so gut genutzt werden, wie es irgendwie geht. Und sonst wäre so ein Festival jetzt, glaube ich, auch gar nicht möglich, wenn man das nicht ausnutzen würde.
Ja, André, ihr habt ja im Sommer, Frühjahr, warst du schon mal hier, da ging es los wieder mit der Belebung der Chathalle. Was hat sich getan seither?
In der Zwischenzeit hatten wir eben unter dem Konzept oder dem Titel Raum 3 2 Ausstellungen, Konzerte, eine Jam-Session, die offene Siebdruckwerkstatt war einfach dienstags immer. Es war einfach so, bei diesem Raum 3, das weist ja einfach darauf hin, dass wir momentan eben nur den mittleren Hallenteil haben. Der eine Teil ist nur eben vom Landratsamt belegt, wobei da nichts stattfindet, der steht leer, aber das Landratsamt sich den einfach noch vorbehält, da eine Option drauf hält, falls eben es wieder für Flüchtlinge genutzt werden muss. Und der andere Hallenteil ist ein bisschen, ja, etwas undurchsichtig. Also im März kam eben die Ansage oder die Aussage von Oberbürgermeister Palmer, dass der Dietib-Moschee-Verein eben eine neue Bleibe sucht, weil die aus Brandschutzgründen im Stadtgraben raus müssen und eben diese untere oder hintere Hallenteil dort als Option gehandelt wurde, das dann eigentlich auch irgendwie beschlossene Sache war, aber bisher der Dietib-Moschee-Verein noch nicht aufgetaucht ist. Es wird sich zeigen, wie sich das jetzt entwickelt.
Die kamen einfach nicht zum Beten.
Ja, und ob sie jetzt im Sommer einfach nicht so viele waren, dass die Räume im Stadtgraben einfach zu klein geworden sind, sie dort noch weiter ihr Freitagsgebet machen konnten oder aus welchen Gründen auch immer, kann ich jetzt nicht beantworten. Wie gesagt, aber der hintere Hallenteil steht leer im Prinzip, also ist ungenutzt. Aber es steht eben im Raum, dass der Dietimoschee-Verein dort sein Freitagsgebet abhält.
Von dem her stehen zwei Drittel leer. Korrekt. Und ihr seid in der Mitte des Sandwich.
Das ist vollkommen korrekt, so kann man das sagen. Es natürlich für uns einerseits so war, dass wir unbedingt wieder in die Halle wollten, weil das eben der Verein ist nach dieser Halle benannt oder trägt den Hallentitel im Namen. Es natürlich aber auch einfach verringerte Möglichkeiten und gewisserweise eine improvisierte Umsetzung oft nur möglich ist, also nicht mit dem Potenzial, das eben die ganze Halle entfalten würde.
Also Stand jetzt wisst ihr nicht, was mit der einen Hälfte, mit der einen Drittel und dem anderen Drittel passiert. Ihr seid nicht informiert.
Naja, die Informationen kommen halt teilweise sehr tröpfchenweise, beziehungsweise es tauchen dann auch oder ergibt sich ein Neues einfach, das uns auch dann teilweise nicht kommuniziert oder erst oft gefühlt jedenfalls als Letzten kommuniziert wird. Genau, die Entwicklung steht jetzt eigentlich noch in den Sternen. Also es hieß mal, es gibt dann zum Ende des Jahres ergebnisoffene Verhandlungen. Ist sicher ein politischer Terminus, aber von unserem Standpunkt aus gesehen kann das nicht in dem Sinn ergebnisoffen sein, weil wir uns, also wir einfach ein Hauptmieter sind und einfach dort natürlich unseren angestammten Platz haben und es insofern auch den Anspruch haben, dort wieder die Halle zu besetzen und dementsprechend dauerhaft zu bespielen.
Alle drei Drittel. Das ist eure Forderung und zwar
unser Wunsch jedenfalls, unser Ziel, dass wir da auch kompromissbereit sein müssen, ist uns klar. Das war aber auch seit wir Ende 2015 die Halle verlassen und geräumt haben. Für die Flüchtlingsunterkunft war das von Anfang an klar, dass wir kompromissbereit rangehen. Es aber natürlich, wir uns dann oft so ein bisschen als das schwächste Glied in der Kette sehen. Also kürzlich vor zwei Wochen war es ein Planungsteam für das Mensa-Provisorium in der Schetthalle, um dort die Räumlichkeiten zu sondieren. Also die Mensa-Wilhelmstraße einfach kommendes Jahr saniert werden soll, man dementsprechend ein Provisorium braucht. Dieses Planungsteam sicher verschiedene Orte prüft. Es sicher auch jetzt keine Aussage darüber machen kann, wie wahrscheinlich das ist, dass die Schetthalle ernsthaft als Provisorium für die Mensa Wilhelmstraße genutzt wird. Aber es eben zum Beispiel so war, dass wir erst an diesem Tag, als dieses Planungsteam eben aufgetaucht ist, von dieser Option erfahren haben. Und ich persönlich sagen muss, mal abgesehen von der Uninähe, also der Tatsache, dass das Schlachthofareal und die Schetthalle eben in Uninähe sind, ich eigentlich keine ernsthafte Umsetzung da als Mensa sehe. Ob das nun mit den Kosten für den Umbau oder für den Ausbau zusammenhängt oder mit den Installationen, also im Sommer kann es sehr warm werden einfach, trotz jetzt eingebaute Lüftung, diese ganzen Infrastrukturangelegenheiten, habe ich ernsthaft Zweifel, dass da ein Mensa-Provisorium Sinn ergibt, zumal es natürlich längst nicht oder nur für einen Bruchteil der Studierenden, die in die Mensa-Wilhelmstraße kommen, um zu essen, dort einfach Platz gibt.
Und dann stehen die da und kommen kurzfristig und gucken, wo sie die Töpfe hinstellen können oder die Herde. So kommt einem vor. Bisschen dreist.
Und dass dieses Planungsteam natürlich einfach bestimmte Orte, Optionen einfach sondiert, unabhängig, ob das nun ungeprüft realistisch ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Also das kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber es kam jedenfalls für den Verein, kam das mehr oder weniger aus dem Nichts. Vor allem es dann schon den Eindruck gemacht hat, wenn eben ein knapp 10-köpfiges Team dort auftaucht, die Brandschutz Installation, also sprich Wasser, Strom, solche Dinge prüfen, was da vorhanden ist, was man machen müsste, scheint es ja schon ernsthafter zu sein oder nicht nur eine kurze Begehung.
Und da müsst ihr gleich euren Protest hier auch laut werden lassen, oder? Nicht nochmal vertreiben durch Mensa.
Wie gesagt, wir uns A, eben in dem Sinne als schwächstes Glied in der Kette sehen, also der Verein häufig als letztes von Dingen erfährt oder halt vor bestimmte Tatsachen gestellt wird. Es ist klar, wir haben die Halle auch nur gemietet. Also es ist nicht so, uns gehört die Halle nicht, das ist schon klar, aber wir eben dort seit sehr langer Zeit einfach Kulturprogramm für Tübingen machen und uns erhoffen würden, dass das ein bisschen mehr berücksichtigt und gewürdigt wird. Ist dann halt auch den Eindruck macht, dass man oft vor vollendete Tatsachen gestellt wird, was dann in der Kommunikation einfach super optimal erscheint.
Auf der anderen Seite wird euch eine tragende Rolle bei der Entwicklung des Quartiers auch zugeschrieben in der Kulturarbeit.
Genau, vorhin ja schon gesagt habe, wir A, kompromissbereit sind und B, zu dieser Kompromissbereitschaft auch gehört, dass wir versuchen mit den einzelnen Institutionen entscheiden, wenn man es jetzt mal so nennen will, Kontakt aufnehmen, kommunizieren und es sicher stadtplanerisch, das alles sich im Ideenstadium befindet, das auch, so wie Baubürgermeister Zölke gesagt hat, der Vintage-Charakter oder das bisschen Gebrauchte im Schlachthof-Areal auch auf jeden Fall erhalten werden soll. Es aber, wenn es diese Ideen, diese Konzepte irgendwie in die Tat umgesetzt werden, in einem mittelfristig bis langfristig, der Schetalenverein eben einer der Hauptakteure auch dort sein soll. Und es natürlich nur mit dieser Option auf dieses Mensa-Provisorium natürlich schon wieder so wäre, dass der Verein eigentlich ins Hintertreffen oder in den Hintergrund geraten würde.
Dann ist es vielleicht gut, dass ihr euch jetzt mit einem fetten Festival mal wieder mit positiven Schlagzeilen ins Gedächtnis aller Tübinger Akteure im Kulturbereich dann ruft. Und ihr seid ja kreativ geworden, dadurch, dass ihr keine eure eigen angestammte Heimat verloren habt, habt ihr euch ja neue Räume auch gesucht und fürs Festival war es ja schon immer auch gut, in mehreren Räumen zu spielen. Da sind jetzt ja nochmal deutlich mehr dazugekommen. Ihr habt insgesamt 4, 5 Spielstätten, also noch 4 andere zur Schetthalle dazu. Was gibt's alles beim Generate an Locations?
Also zu Beginn des Jahres war es zum Beispiel auch gar nicht klar, ob es das Generate Festival einfach geben wird. Wir haben ja vergangenes Jahr im Schlachthausclub eben so ein verkleinertes, bisschen experimentelleres Festival gemacht, also eine abgespeckte Version einfach. Und zu Beginn des Jahres war es eben nicht klar, ob es ein richtig großes Festival geben wird. Wir hatten dann halt eben ja ab Sommer die Schetthalle wieder, wollten die bespielen. Dann gab es die Option auf die Kulturhalle, also dort eben in einem 3-wöchigen Zeitraum auch eine Ausstellung zu machen. Was wir auch wahrnehmen wollten oder was eben für uns auch in dem Sinn sehr interessant ist, weil man dort eben einen eher klassischen Ausstellungsteil machen kann, also mit Objekten. Elektronische Kunst und es natürlich auch nochmal in der Stadt eben, also auf ein ganz anderes Publikum noch irgendwie ausgerichtet ist, ein größeres Publikum natürlich einfach noch erreicht. Dieser Performance-Teil passt einfach gut in den Schlachthausclub. Also sprich, diese Option, diese Location war dann auch irgendwie sehr reizvoll. Startet ja, oder dort ist es ja jetzt auch dieses Wochenende eben Freitag, Samstag. Und das Kino Löwen wiederum halt für Videoarbeiten und auch musikalische Sachen, also Konzerte, Klangkunst etc. auch eine gute Option gibt. Nicht zu vergessen das Fab Lab, mit dem wir kooperieren, die eben die Workshops anbieten, dementsprechend die in ihren Räumen oder auch in Ersatzräumen eben umsetzen.
Also volles Programm über mehrere Wochen mit Schwerpunkt Wochenenden beim Generate Festival für elektronische Künste. Vielleicht auch nochmal für alle, die dem nicht so zugeneigt sind oder es nicht so kennen, auch elektronische Künste ist ja auch ein großes Feld, aber könnt ihr das nochmal ein bisschen bündeln vielleicht, was man alles darunter versteht? Ein paar Sachen sind schon angerissen.
Ja, also es geht eben unter anderem über Performances und durchaus auch in die Richtung Clubmusik, also wo es auch wirklich in die Tanzmusikrichtung geht, bis hin zu einer eher klassischen Ausstellung, wo wirklich Skulpturen und Objekte schon mit diesem elektronischen Charakter natürlich, aber eher in der klassischen Ausstellungsatmosphäre ausgestellt werden. Und das wird dann durch die Konzerte und Vorträge eben noch ergänzt. Also es gibt sowohl diesen performativen und kurzweiligeren Charakter als auch eben die dreiwöchige dauerhafte Ausstellung. Also man hat da ein recht breites Programm.
Plus noch eine ausgewachsene Fortbildung sozusagen mit den Workshops und
genau,
auch Vorträgen.
Genau, also dass man auch einfach selber tätig werden kann und teilweise auch mit Konzerten noch im Anschluss mit den produzierten Instrumenten aus Anrufbeantwortern oder wie auch immer. Also dass dieser selbst generativ zu arbeiten mit der Elektronik oder mit der Technik da durchaus auch noch als Aspekt mit reinkommt.
Der Titel ist Programm sozusagen, Generate, Ausrufezeichen, mach was sozusagen, ja.
Es geht auch ein Stück weit einfach um dieses Spannungsfeld, dass eben auf der einen Seite Maschinen stehen, also Computer, also als Beispiel ein Computer, der auf dem Programm läuft, der über dementsprechende Programmzeilen dann eine optische Visualisierung, also eine Videoperformance oder eben eine Audioperformance eben ausgibt. Es aber natürlich immer der Mensch als kreative Einheit sozusagen irgendwo dazwischen steht oder es eben steuert, den inhaltlichen Input gibt, je nachdem, in welche Form sich das dann eben ausarbeitet.
Wo hört die Elektronik auf? Wo fängt die Kunst an? Das ist vielleicht auch manchmal eine Frage, die man sich stellen kann.
Ja, also da ist, glaube ich, auch der Aspekt wichtig, dass eben diese Verbindung vom Menschen, der mit der Technik arbeitet und dem Technischen generell einfach ein wichtiger Aspekt ist. Also eben die Arbeit zwischen diesen beiden Polen und was dabei rauskommt und welche Erfahrungen der Betrachter oder der Konzertbesucher auch noch als eine Art Reflexion des Ganzen noch mit reinbringt.
Und wenn ihr dann quasi eine Ausschreibung macht für das Festival jetzt, welche gibt es da so eine Art Mindestanforderung dann auch, so ein mindesttechnischer Anteil? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das formuliert und dann eben auch den künstlerischen, technischen Anspruch bewertet?
Also gut, in der Ausschreibung wird natürlich einfach dieses gerade besprochene generative Konzept einfach genannt in diesem Festivalrahmen. Also sprich, es auf einer breiten Bandbreite eben gezeigt werden soll, welche Möglichkeiten und welche Optionen es dort aktuell gibt. Also es ist erstmal so angelegt, dass es nicht unter einer konkreten Überschrift geht, aber die Künstlerinnen und Künstler müssen mit ihren Werken natürlich irgendwo in das Konzept passen. Das kann aber auch eher was eine analoge Komponente haben, eine performative oder einfach klassisch eben so Objektkunst. Und dann geht es einfach darum, dass wir sowohl international, national als auch regional einfach Künstlerinnen und Künstler zeigen wollen. Also das eben uns auch immer wichtig war, dass wir da über den Tellerrand hinausschauen und dementsprechend es aber auch immer Einsendungen gibt. Also es immer auch viele Einsendungen aus dem internationalen Bereich gibt. Also insofern ist es nicht das Problem, dann dort auch was qualitativ Hochwertiges zu finden. Es geht natürlich, das ist natürlich was Kuratives, Subjektives auch irgendwo, dann um den Eindruck, den das Werk einfach vermittelt, ob die Idee gut ist, ob dieser Aspekt gut umgesetzt wird, ob das auch einfach in die Ausstellungsorte auch einfach passt, also ob man das einfach umsetzen kann, dementsprechend in der Kulturhalle oder im Schlachthaus oder in der Schädhalle. Was auch eine Rolle spielt, sind die Kosten einfach, also weil es eben jetzt, wir das als ehrenamtlich betreiben, das Budget für das Festival natürlich aus den, zum Teil aus den Eintrittsgeldern, zum Teil aus Fördermitteln bestritten wird, also sprich man kann, obwohl wir jetzt auch internationale Künstler da haben, man kann natürlich nicht zig Leute aus den USA oder Asien irgendwie einfliegen lassen. Das geht natürlich nicht, sowas spielt auch eine Rolle auf jeden Fall.
Aber das ist euer Anspruch und dass die Künstler, die dann vertreten sind, auch persönlich anwesend sind?
Das ist ganz unterschiedlich. Also primär natürlich schon die Leute, die für das Performance-Wochenende jetzt im Schlachthaus da sind, die werden natürlich alle persönlich da sein, das ist klar. Teilweise ist es so, dass also gerade für die Künstlerinnen und Künstler, die in der Kulturhalle ausstellen, die werden natürlich nicht 3 Wochen da sein. Oft ist es dann halt so, dass die jetzt zum Aufbau da sind, auch zum Eröffnungswochenende. Oder teilweise ist es so, dass die halt auch ihre also Sachen quasi schicken und es dann halt wir dementsprechend den Aufbau machen, je nachdem, wie das logistisch und materialmäßig eben möglich ist. Dann werden auch teilweise Leute im Laufe des Festivals eben zu ihrer Veranstaltung einfach da sein.
Wie ist es mit das Auswahlgremium, das kuratierende oder das kuratorische Element? Wie habt ihr das gemanagt? Wer entscheidet alles?
Also Christian Palmizzi ist der künstlerische und geschäftsführende Leiter des Festivals. Dann Christoph Schmitz ist auf jeden Fall für die technischen Sachen zuständig, was eine sehr wichtige Komponente ist, weil, wie gesagt, wenn das technisch nicht umsetzbar ist oder die Leute auch einfach zu hohe Ansprüche haben an die Technik, die wir dann stellen, größtenteils, dann ist es eben auch ein wichtiger Faktor. Und dann eben einfach Leute aus der Programmgruppe, die Interesse daran haben und einfach mitentscheiden, mitdiskutieren wollen, wen man nimmt, was möglich ist, einfach.
Was hast du alles schon gesehen jetzt von den Sachen?
Verschiedenste Sachen. Also es gibt zum Beispiel in der Kulturhalle werden interessante Sachen sein, die sich vor allem mit dem oder unter anderem auch mit dem Thema Internet und also oder im Sinne von dem Themenoutput im Internet beschäftigen und es dann visuell, optisch einfach umsetzen. Das ist sehr spannend. Wir haben da auch ein paar Beispiele mitgebracht. Und von den Performances her gibt es einfach Sachen, die sind teilweise sicher ungewohnt oder haben eher eine experimentelle Natur, aber auch total spannend. Also wenn jemand mit den elektromagnetischen Feldern von Ventilatoren und Netzteilen Sound herstellt, der sich dann also in einer halbstündigen Performance live, das ist schon irgendwie einfach interessant oder da bin ich gespannt, wie das werden wird.
Was fällt dir als erstes ein, wenn du an irgendwelche inhaltlichen, künstlerischen Sachen denkst, die du gerade schon...
Also was ich sehr, sehr interessant fand, auch in der Kulturhalle, wo es eben auch um diesen Social Media Aspekt geht, ist die Arbeit #Brexit, wo die Gruppe Stumpf ein Künstlerduo sich eben damit befasst, dass sie alle Tweets und alle Posts mit dem Hashtag Brexit von einem Kleinstcomputer einlesen lassen, der mit Druckluft den Deckel einer Teekanne hebt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen und ist, glaube ich, auch einfach, ja, thematisch als auch von der Umsetzung her eine sehr interessante Arbeit.
In Echtzeit?
Ja.
Also immer, wenn irgendwas kommt?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ja.
Dann kann man auch den Verlauf des Festivals noch mit beeinflussen, sozusagen. Da haben wir einen O-Ton dabei, ja? Brexit Sounds.
Genau, das da kann man sich jetzt einfach das kurzes Beispiel einfach, was dann diese Teekanne akustisch eben wiedergeben wird. Und ja, können wir mal reinhören.
Ton läuft.
Brexit Sounds vom Generate Festival, diese Druckluft, die sie den Deckel einer Teekanne hochschießt, klingt überhaupt nicht wie Tee irgendwie, sondern eher wie ein Schuss oder so fast, ja.
Ja, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass so dieses Briten-Tee und dann doch eben wieder was ganz anderes da durchaus mit reinspielt. Ich habe auch mit der Gruppe Stumpf kurz gesprochen letzte Woche und also was, glaube ich, auch durchaus ein Aspekt ihrer Werke ist, ist, dass sie sich selbst als Künstler da so ein bisschen zurückhalten wollen und auch selbst gar nicht groß drüber sprechen wollen, sondern vielmehr das Werk selbst eine Aussage treffen, glaube ich.
Die Leute zum Diskutieren dann anregen wollen, ja.
Genau.
Aber es ist ja trotzdem auch schon irgendwie ein Statement, dieses Geräusch zu wählen und...
Eben, also das reicht auch vielleicht aus. Vielleicht braucht es da gar keine große Erklärung der Künstler mehr.
Gruppe Stumpf, es sind auf jeden Fall keine Engländer.
Nein.
Klingt nicht so.
Nein. Genau, sie kommen aus Braunschweig und werden auch ja zum Wochenende selbst anwesend sein, allerdings eben nicht die ganze Zeit. Also zum Aufbau des Werks und das läuft dann eben die 3 Wochen in der Kulturhalle als Ausstellungsobjekt.
Da steht die Teekanne und der Druckluft.
Genau.
Was, wie wird das angetrieben dann?
Durch diesen Kleinstcomputer, der das eben irgendwie übermittelt.
Der sendet das Signal und die Druckluft kommt aus einer, ist das eine Pistole?
Druckluft
oder?
Kommt.
Die, also soweit ich weiß, haben die so einen Kompressor, ja. Der steht daneben. Ob sie es so, genau so einrichten, wie ich es jetzt schon gesehen habe, weiß nicht. Aber die Teekanne steht dann auf so einem Barhocker. Der Druckluftkompressor steht eben daneben auf dem Boden und springt zwischendurch auch immer an. Das haben wir jetzt hier nicht gehört. Macht dann ein ziemlich lautes Geräusch, um eben diese Druckluft bereitzustellen.
Und dann schießt es bei jedem Hashtag Brexit der Deckel an die Decke. Brexit.
Was ich auch interessant finde, einfach gerade unter diesem generativen Aspekt auch einfach, dass man ja dann sieht oder respektive auch hört, dass diese Daten sozusagen ja immer vorhanden sind. Also ist man während der ganzen Zeit, in der man sich in der Kulturhalle aufhalten wird, wird man eben quasi 1:1 mitkriegen, wie oft diese Hashtag Brexit einfach getwittert wird. Und eben diese Daten und dieser elektronische Inhalt, wenn man jetzt so will, allgegenwärtig oder immer um uns rum ist letztendlich.
Datenmüll auch. Ja, weitere Beispiele. Na, ihr habt Diego Montoya mit dem Dangling Bob.
Genau. Wären jetzt die Gruppe Stumpf eher auch so qualitativ natürlich was wiedergibt mit Hashtag Brexit, also wo natürlich einfach eine Überschrift oder ein Inhalt natürlich drinsteckt, wie man dazu steht, ist eine andere Frage, aber ist natürlich insofern was Qualitatives irgendwo und der Diego Montoya dementsprechend eher so ein bisschen in die quantitative Richtung geht. Also der Dangling Blob sieht folgendermaßen aus. Das wird auf einer digitalen Leinwand gezeigt und ist praktisch so eine rote amorphe Kugel, wie man sie aus einer Lavalampe kennt oder wer noch Lavalampen kennt. So kann man sich das vorstellen. Also so diese glänzende rote amorphe Kugel. Und dort verbindet er eben auch mit Daten, die er jetzt eben auch bei Twitter abgreift, einfach, also wo es einfach darum geht, dass er die aktuellsten und die meistgetweetetsten Hashtags einfach nimmt, die nochmal verarbeitet und die dann aber dafür verantwortlich sind, wie dieser Blob sich eben bewegt, also der dann eben so Ausstülpungen kriegt, sich in diesem Raum bewegt und man insofern eher eine quantitativere Wiedergabe des Internets oder des Datenverkehrs im Internet eben hat.
Und irgendein Algorithmus, wie auch immer, steuert dann das Aussehen.
Genau, er erklärt es auch ein bisschen gleich. Er da auch mit der Game Engine arbeitet, also allein was die Ästhetik angeht. Also es natürlich errechnet werden muss, er da schon mit einem, also der Blob an sich natürlich errechnet werden muss und visualisiert werden muss, er da mit einer Game Engine arbeitet. Aber diese Auswahl und Umsetzung der Daten, das bearbeitet er nochmal separat.
Und wir hören mal rein, was Diego Montoya dazu sagt.
Diese Ästhetik hatte ich im Kopf am Anfang eher nur, weil das schön aussieht, aber dann habe ich gemerkt, dass ich könnte das ein bisschen weiterentwickeln in Richtung von Blut gehen, von oder von irgendeinem Organismus und am Ende bewegt sich so, wie es ist ein lebendes Wesen wäre, oder zumindest sehe ich so. Und deswegen ist es für mich interessant zu sehen, diese Darstellung von Internet, die eher was Abstraktes und Leben ist, aber aus lebenden Interaktionen entsteht, als eine Lebenwesen zu visualisieren, sei es auch einen abstrakten und auch wieder eine digitale Visualisierung, aber mit ein paar Eigenheiten von organischer Textur oder Natur. Sozusagen. Was interessant war, ist, wenn neue Sachen rausgekommen sind oder wenn eher eine ruhige Zeit war und ich versuche mit so einem Signalverarbeitungsverfahren diese Punkte rauszubekommen, diese Bedeutung aus der Quantität zu bekommen und sagen, ja, jetzt sind vielleicht die Trend Topics, haben sich viel geändert, beziehungsweise jetzt ist für irgendeinen Grund viele Leute sind gleichzeitig aktiv geworden oder eigentlich passiert jetzt nichts Interessantes, obwohl die Menge von Leuten relativ groß ist. Es ist relativ stabil, dann passiert nichts Interessantes. Und ich habe das oder das, die Verarbeitung des Signals so gemacht, dass das verspiegelt wird auf der wie sagen wir, Excitation Level vom dem Blob. Für mich ist es schwer selber zu sagen, dass das Internet neutral ist, weil wir wissen, es ist offen. Das, auf jeden Fall ist es offen oder bleibt zumindest jetzt immer noch offen. Aber ob diese Offenheit reicht, um das neutral zu machen, ob Zugang zu diesem zu Internet zu haben oder nicht einen Einfluss hat oder wann kommt, das ist eine andere Frage. Vielleicht mit solchen Visualisierungen könnte man dann merken, wann passieren interessante Sachen oder was heißt oder was vielleicht diese Bedeutung aus all den Interaktionen irgendwie rauszubekommen, würde helfen, um zu diese oder solche Fragen beantworten, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, meine ist ein nun kleines Experiment und ich, es ist, ich würde nicht sagen, dass es da schon so viele, so wichtige Fragen beantworten kann. Aber es ist ein Experiment, die vielleicht in der Richtung gehen kann. Also ich möchte schon entdecken, was diese Lebewesen, das abstrakte Lebewesen, das das Internet ist.
Dangling Blob von Diego Montoya beim Generate Festival für elektronische Künste ist wo zu sehen?
In der Kulturhalle
Auch in der
ab
Kulturhalle.
Freitag.
Auf Bildschirm oder Leinwand?
Das eine digitale Leinwand. Ich kann das jetzt hundertprozentig nicht genau beschreiben, aber es ist quasi keine Projektion. Es sieht schon aus wie ein Bildschirm, aber dieser Leinwandcharakter bietet natürlich für die Textur und für die Optik natürlich nochmal andere Optionen.
Und welche Hashtags das sind? Kann man die irgendwie, kommt das nochmal zum, kriegt man das mit, wenn man davor steht?
In dem Fall meine ich nicht.
Das ist der Subtext sozusagen.
Genau, das war vielleicht auch ein bisschen, das meinte ich auch ein bisschen damit im Sinne von Quantität. Also er ist natürlich nochmal aufarbeitet, aber es schon eben ihm um neue Tweets geht oder neue Hashtags und auch natürlich um die Hashtags, die am meisten praktisch auftauchen. Und es ist insofern ihm es auch darum geht, es global zu halten. Also er jetzt nicht irgendwie das spezifisch auf ein Land oder eine Region der Welt sozusagen fokussiert. Und er daraus aus dieser Quantität eben dieses Lebewesen oder dieses organische Wesen quasi, diesen Blob erzeugen wird, der sozusagen angetrieben oder belebt wird durch das Internet oder besser gesagt durch die Hashtags eben.
Und für ihn oder für wen auch immer auch lebendig dann scheinen kann, ne?
Eben und er es in dem Sinne auch als Experiment sieht, weil er es nicht als abgeschlossen ansieht. Also für ihn sind da noch weitere Optionen, diese Idee und auch diese ästhetische Umsetzung auszuarbeiten. Ist insofern er sich damit diesem Thema annähert und oder annähern will oder auch für den Betrachter eine Annäherung schaffen und eine Auseinandersetzungsebene einfach schaffen will.
Dangling Blob. Wir kommen zum Schlachthaus und haben dort Christoph Höfferl. Eine Nachtwanderung mit dem Titel Irk iste.
Genau. Also er ist ein Teil dieser Gruppierung oder dieses Duos, die sich Irk iste nennen und vor allem Acid-Musik machen. Also so eine Mischung aus elektronischer Musik, Hip-Hop und ja auch so Jazz-Einflüssen. Und da wird es eine Kombination aus dieser Musik und Live-Visuals geben im Schlachthaus am Freitagabend oder besser gesagt Freitagnacht um 2 Uhr. Das ist dann auch ein Bestandteil, der schon eher auch in die ja wesentlich musikalischere Richtung geht. Also es ist durchaus eine Art Audio- und Video-Performance, aber auch wie der Künstler selber schon gesagt hat, dass da der Fokus durchaus auf der Musik liegt.
Dann hören wir rein, was
Genau.
der Künstler sagt.
Ja, wir werden auf dem Festival unsere Musik live performen. Und die Simona, mir fällt gerade der Nachname nicht ein, sie kommt aus Prag. Sie wird bei uns die Live-Visuals dazu machen. Mit ihr haben wir auch schon zweimal bis jetzt gespielt. Es wird so sein, dass wir in Tübingen dann wahrscheinlich schon das dritte Mal wir spielen. Morgen sind wir in Prag, das spielen wir auch mit ihr. Genau, das ist, wird so eine, die Visuals sind halt live improvisiert und so Mucke. Musik ist auch, na, die ist nicht improvisiert, die ist schon, wir versuchen die schon ziemlich tight zu bringen, so dass man halt auch für Tanzveranstaltungen die Musik spielen kann. Wir, manchmal versuchen wir so auf so experimentellen Sachen was zu spielen, das ist dann natürlich weniger zum Tanzen oder sagen wir mal, da kann man, ich denke, so auf einer Straight-Tanzveranstaltung ist oft weniger möglich zu experimentieren, haben wir festgestellt, weil die Leute natürlich schon so, so eine Erwartungshaltung haben. Ist halt die Frage, ich weiß nicht, wie das in Tübingen ist, das müssen wir dann einfach mal auschecken. Vielleicht sind die Leute auch so cool drauf, dass wir trotzdem experimentieren können und es trotzdem funktioniert als Tanzabend. Genau. Was machen wir? Also, ja, wir spielen, machen Synthesizer-Musik, nenne ich das immer. Wir nehmen nicht unser ganzes Studio mit. Wir haben viel auf dem Rechner, was wir vorher im Studio gemacht haben, haben wir mit dabei. Also ich kann so ein bisschen erzählen. Wir haben uns, also Benjamin Waschto und ich bin Christoph Höffer. Wir haben uns tatsächlich vor über 30 Jahren kennengelernt, schon in der Kinderkrippe. Und haben da auf Klanghölzern schon Musik gemacht. Also uns gibt es schon seit über 30 Jahren sozusagen. Und genau, wir haben jetzt beides Medienkünstler, haben halt Medienkunst in Weimar an der Bauhaus-Universität studiert. Beziehungsweise ich bin jetzt gerade so im Master noch, mache den Abschluss. Genau, wir haben, also das Projekt Irk ist, gibt es seit, also so in der Form seit 2012. Wir hatten schon vorher andere Musikprojekte mit anderen, da waren wir mal zu viert oder mal zu dritt. Aber so in der Form seit 5 Jahren jetzt ziemlich genau. Und genau, in den 5 Jahren haben wir uns eigentlich ziemlich weit nach vorne entwickelt, so mein Gefühl. Also und auch ein Stück weit professionalisiert, was auch so ein bisschen unser Anspruch ist. Dass wir irgendwo hinkommen, unsere Show durchziehen. Wir haben da auch Spaß dran, das so zu machen. Und funktioniert und läuft gut und findet eigentlich ganz gute Resonanz. Oftmal verwirrt das Publikum. Manchmal spielt man auf Veranstaltungen, wo die Leute tatsächlich nur so ein Viervierteltonbass wollen die ganze Zeit, was uns immer ziemlich schnell langweilt, wenn die DJs danach irgendwie die ganze Zeit so... Also, ja, also wir stehen auf Brüche. Also Brüche sind für uns wichtig, so dass man auch an dem in unserem Set, und wenn wir nur eine Stunde spielen, dass es da Brüche gibt. So, ich mag oder wir mögen nicht dieses, dass es so stringent durchgeht und man nicht fassen kann, ist das der Anfang, ist das schon das Ende? Also es muss irgendwie so ein bisschen greifbarer sein. Deswegen haben wir auch immer so ein bisschen die Vorstellung, dass es eher so einen Konzertcharakter hat für uns, anstatt so ein DJ, der legt ja auf, spielt eine Platte nach der anderen, macht Übergänge. Wir machen diese Übergänge meist bewusst nicht, weil wir so eine Trennung haben wollen zwischen den Titeln und wirklich so diese, eher so diese Konzertsituation, was natürlich in einem Club schon immer ein bisschen schwierig ist manchmal, aber wir machen das trotzdem. Das ist uns dann auch egal, wenn dann die Leute das nicht verstehen oder nicht mögen. Wir machen das einfach.
Und das sind ein paar Sounds von Irk Iste im Hintergrund am Freitag im Schlachthaus beim Generate Festival, 2 Uhr nachts.
Genau.
Kann man das noch erleben. Wir machen weiter in der Künstlervorstellung, also nur eine kleine Auswahl. Insgesamt sind es ja allein am kommenden Wochenende, würde ich mal sagen, geht es an die 50 fast, wenn man noch die Ausstellung dazu nimmt. Ja, wen haben wir noch? Hier ist Symbiotic Distortion noch in der Vorstellung oder im Künstlerinterview.
Michael Winterberg steht hinter Symbiotic Distortion. Distortion, ich muss es auch nachschauen, muss ich zugeben, steht eben für Verzerrung. Und Michael wird oder erzeugt Sound, indem er an elektrischen Geräten, also ausgesuchten elektrischen Geräten wie Ventilatoren oder Netzteile, eben das elektromagnetische Spannungsfeld abnimmt und dann auch durch Ein- und Ausschalten dementsprechend den Sound verändern kann. Das dann nochmal mit einer selber programmierten Software auf dem Laptop, auf dem Computer eben loopen kann, beeinflussen kann und dadurch eine recht interessante Klangkunst eigentlich entsteht. Ihnen fasziniert einfach diese Situation, dass ständig um uns rum diese elektromagnetischen Felder eben emittiert werden, also von elektrischen Geräten dementsprechend. Also dieses ständige Vorhandensein, was wir auch vorhin schon diesen Aspekt hatten. Und dann andererseits eben dieses Hörbarmachen, also diese unhörbaren Dinge eben hörbar machen und daraus dann auch irgendwo als Künstler nochmal ein Kunstprojekt oder eine Performance einfach entstehen zu lassen.
Und von dem haben wir auch noch ein paar O-Töne, Michel Winterberg. Symbiotic Distortion, der Radio Cut von Michel Winterberg. Spannungsfeld aus Sounds aus Magnetfeldern. Das erzeugt eine ganz besondere Spannung, auch am Freitag im Schlachthaus.
Korrekt, genau.
Teil der Performance, ja?
Teil der Performance. Wichtig ist uns eben in diesem ganzen Festival-Charakter auch, dass man diese Workshops noch dazu hat, weil es so einfach die Interessierten selber einfach auch noch mitmachen können, beziehungsweise sich einen Eindruck, Kenntnisse einfach darüber erwerben können, wie man jetzt zum Beispiel so eine Performance, wie Michelle sie jetzt macht, einfach selber auch erzeugen kann. Natürlich wird man nicht dieses Level und die Professionalität jetzt mit einem Workshop haben, das Michelle jetzt oder wie Michelle jetzt eben hat, aber man eben diesen Ansatz eben erlernen kann. Da gibt es beispielsweise die Elise Freitag gleich einen Einführungsworkshop in die Programmiersprache Processing, wo man eben so den Ansatz und die Basics erlernen kann. Neben vielen anderen Workshops, es wird auch zum Beispiel eine Tanzimprovisationsworkshop von Anke Zapfagnin geben, also wo es dann auch wieder in einen analogeren Bereich geht.
Aber hier Elise Ross zum FabLab Workshop, zu ihrem Workshop, den sie gibt.
In meinem Workshop geht es um die Programmiersprache Processing. Die ist so wie alle Programmiersprachen, man gibt Code ein und dann passiert irgendwas, aber bei mir sieht man halt sofort was Schönes. Also man kann damit ganz kreativ zeichnen, man kann generative Kunst erstellen damit und deswegen ist es eine sehr schöne Sprache, um Programmieren zu lernen und um coolen Output zu machen. Man kann damit Pixel modifizieren, Bilder modifizieren und eben nebenbei noch Programmieren lernen. Du beginnst damit zu sagen, ich brauche ein Bild, es soll so und so viel auf so und so viele Pixel haben. Ich hätte gerne ein schwarzes Hintergrundbild und dann legst du gleich los. Man sagt zum Beispiel, mal mir ein Dreieck an diese Stelle. Macht das Dreieck mit jedem Frame in einer anderen Farbe. Auf gar keinen Fall muss man programmieren können. Wenn man programmieren kann, wird es vielleicht ein bisschen langweiliger. Ein eigener Laptop wäre schön, aber auch wenn man da keinen zur Verfügung hat, dann kann er im Vorfeld das mit uns abklären und dann stellen wir einen zur Verfügung. Ja, eigentlich sind keine Voraussetzungen notwendig. Der Aufbaukurs darauf geht auf Audio und Visuals Live Coding. Das heißt, da geht es dann richtig ans Eingemachte und man erstellt Code, der Musik macht und Bilder macht. Coding heißt einfach Code hinschreiben, also Befehlszeilen hinschreiben und im Computer füttern. Mir persönlich gefällt immer die Vermischung von Elektronik und Kunst auf eine Art und Weise, dass man damit gut was anfangen kann. Und da bietet sich ein Workshop gut dazu an, weil man es selber anfassen kann und selber verstehen kann und selber begreifen, sodass man danach ja dann auch Kunstwerke von anderen Leuten ganz anders wahrnehmen kann und beurteilen kann.
Elise Ross, der Processing Workshop am Freitag von 14 bis 18 Uhr. Dann nicht im FabLab, sondern ihr habt auch Workshops in der Unibibliothek.
Genau, das war einfach so, dass das FabLab natürlich dann nicht immer die Möglichkeiten oder die Räume bietet und man da Alternativräume auftun musste, das dann mehr oder weniger gut natürlich geklappt hat.
Alle Workshops findet man dann auch im Web unter festival.chathalle.de. Da kann man sich auch anmelden und quasi hat einen Warenkorb sozusagen. Gibt es eigentlich sowas wie eine zentrale Vernissage am Freitag?
Es wird um 17.30 Uhr in der Kulturhalle die Katalogvorstellung geben. Den Katalog haben wir jetzt dieses Mal das erste Mal. Das war auch ein enormer Aufwand, den zu erstellen. Ist zweisprachig, Deutsch-Englisch, wo eben alle Künstler auftauchen oder genannt werden mit ihrem Werk und man dementsprechend über das Werk und den Hintergrund der Künstler dann mehr erfahren kann. Ist einfach für uns auch wichtig, dass für die Kunstvermittlung, also für den Laien, der sich jetzt einfach wenig oder gar nicht mit Kunst, sowieso vielleicht auch nicht mit elektronischen Künsten auskennt, dass der einfach nochmal einen Guide und einen Input einfach an die Hand gegeben kriegt.
Dicker Wälzer, wo man auch lesen, aber auch sehen kann. Manche Sachen lassen sich wahrscheinlich auch schwer abbilden dann im Katalog, oder?
Genau, also logisch zu den Performances, da muss man dann schon live kommen oder wir werden auch so, wir haben ein Audioprojekt, wo wir einfach ein Audio-Guide auch zusammenstellen und auch eine Aufzeichnung machen von den Acts im Schlachthaus. Das wird man sich dann auch auf der Homepage oder bei SoundCloud eben dementsprechend anhören können. Da gibt der Katalog natürlich jetzt so gesehen keinen konkreten Eindruck.
Also 17.30 Uhr Kulturhalle am Freitag und dann ab wann ist die Chathalle offen, ab wann ist das Schlachthaus offen?
Die Chathalle und das Schlachthaus werden beide ab 19 Uhr offen sein. Das Programm im Schlachthaus geht um 20 Uhr los, also ich glaube man hat genug Zeit, Leute, die an beiden Sachen interessiert sind, genug Zeit von der Kulturhalle sich dann auch ins Schlachthaus zu begeben, die erste Performance sich anzuschauen oder anzuhören, besser gesagt. In der Chathalle wird so vis-à-vis zum Schlachthaus so ein bisschen Rückzugsraum sein, wird es auch dementsprechend schon einzelne Objekte zu sehen geben und wird es ein bisschen ruhiger zur Sache gehen.
Und jetzt also ein volles erstes Wochenende, dann unter der Woche hat die Chathalle und Kulturhalle sind offen und dann gibt es nochmal ein Performance-Wochenende, oder? Sage ich nichts Falsches. Doch, Performance-Programm am 26. bis zum 11. November geht auf jeden Fall alles, ne? Und den Rest guckt man sich auf der Webseite an. festival.chathalle.de. Ihr kommt dann ja auch nochmal vorbei während des Festivals am 6.11. seid ihr dann nochmal da. Dann natürlich mit Material auch, was während dem Festival so auch entstanden ist, in Zwischenberichten. Vielen Dank, Vanessa, vielen Dank, André.
Sehr gern.
Eine letzte Anmerkung noch. Wir brauchen noch dringend Helfer. Also wer interessiert ist und Lust hat, mitzuhelfen, soll sich gerne melden unter assistenz@schitthalle.de. Der kann dann direkt und live einen Einblick in die Arbeit des Vereins und den Kontakt mit den Künstlern kriegen.
Festival mit 5 Locations und ja, so vielen Künstlern und Performances, das ist ja schon auch ein ganz schöner logistischer Aufwand. Ja, meldet euch, helft mit beim Generate Festival für elektronische Künste ab dem 20. Oktober in Tübingen, in Schetthalle, Kulturhalle, Fab Lab, Schlachthaus und Löwenkino.